Danke, Jesus, für Musik. Danke für diese Zeit des Innehaltens. Danke, dass du uns begegnest im Lobpreis. Danke, dass wir sein dürfen und dass du selbst uns nahe kommen willst. Jetzt auch unter dein Wort. Öffne das, dein Wort, öffne unser Herz und tu das, was du dir vorgenommen hast, zu deiner Ehre. Amen. Wir machen weiter mit der Predigtreihe und ich lese uns den Predigttext vor. Der steht in Apostelgeschichte Kapitel 17, 15 bis 34. Apostelgeschichte 17, 15 bis 34. Während Paulus in Athen auf die beiden wartete, war er im Innersten empört, weil die Stadt voll von Götzenbildern war. Er redete in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und er sprach jeden Tag mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Darunter waren auch Philosophen der epikureischen und stoischen Richtung, die mit ihm diskutierten. Einige von ihnen meinten, was will der Schwätzer eigentlich? Andere sagten, es scheint irgendwelche fremde Götter zu verkünden. Paulus hatte ihnen nämlich die gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung verkündet. Sie nahmen ihn mit sich zum Areopag und wollten Näheres erfahren. Uns interessiert deine Lehre, sagten sie. Manches klingt ja sehr fremdartig und wir würden gern genauer wissen, was es damit auf sich hat. Denn die Athener und Fremden in Athen kennen keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Paulus trat in ihre Mitte des Areopags und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit eurer Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn er ist ja jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir. Oder, wie es einige Dichter von euch sagen, wir sind sogar von seiner Art. Wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was er bisher aus reiner Unwissenheit getan hat. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus. Andere sagten, darüber musst du uns ein andermal mehr erzählen. Als Paulus daraufhin die Versammlung verließ, schlossen sich ihm ein paar Männer an und kamen zum Glauben. Darunter Dionysos, der dem Areopag angehörte, außerdem eine Frau namens Damaris. Soweit der Predigttext in Apostelgeschichte 17. Spannende Geschichte. Als Freie Evangelische Gemeinde Lüneburg wünschen wir uns, dass mehr Menschen die Gelegenheit bekommen, das Evangelium von Jesus Christus zu hören, zu verstehen und Gott kennenzulernen. Das war eine der entscheidenden Grundmotivationen damals vor fast 30 Jahren, als diese Gemeinde gegründet wurde, damals als jemand von Hanstedt kam. Ein Ort, wo man sich weder langweilen noch fremdschämen muss. Wo etwas rüberkommt von der Klarheit und der Kraft und der Hoffnung des Evangeliums. wo man nicht nur theoretisch über Gott redet, sondern Menschen die Gelegenheit bekommen, etwas über ihn zu hören, aber dann auch eingeladen werden, in Kontakt selber mit ihm zu kommen, Christen werden, dass Gott in uns wohnt. Diesen genialen Herrn persönlich kennenzulernen, das ist Kernkompetenz von Kirche. Und diese Predigtreihe will diese Vision neu entfachen, sprachfähig machen. Und das geschieht in der Überzeugung, wie wir es hier in Apostelgeschichte 17 auch lesen. Ja? Gott ist keinem von uns fern. Egal wer du bist, egal was du glaubst, egal wie alt du bist, egal welches Geschlecht, das gilt für jetzt. Gott ist hier. Und egal, ob du schon lange mit ihm lebst oder wie Natascha eigentlich, Birgit, eigentlich noch ein bisschen spooky, trotzdem ist Gott nah. Und es ist nicht schwer, mit ihm in Kontakt zu treten, heute Morgen. Und Apostelgeschichte 17 ist ein Bericht darüber, wie Paulus diesen seinen Glauben eben damals in Athen geteilt hat. Und zwar mit Menschen, die total anders geglaubt haben als er, aber die ein gewisses Interesse eben hatten. Vers 20 klingt das ja an. Manches klingt sehr fremdartig und wir würden gerne genauer wissen, was es damit auf sich hat. Ah, da ist das Interesse. Das war dann die Einladung, um bei ihnen auf dem Areopag zu reden. Ja, diesem weltbekannten Diskussionsforum da in Athen. Athen war damals das Wissenschaftszentrum und Medienzentrum der damaligen Welt, der Mittelpunkt der Welt. Und genau dort teilt Paulus seinen Glauben. Und für uns, die wir 2020 in Lüneburg leben, ist dieser Text deshalb so spannend, weil er vielleicht der einzige Text im Neuen Testament ist, der so ganz nah auch bei uns in Lüneburg liegt. Es war ein urbanes Setting damals. Es war ein intellektuelles Zentrum. Es war ein Markt von Philosophien und Weltanschauungen. Und wir leben hier in Lüneburg oder auch im Landkreis auch in so einem urbanen Zentrum. Klar, vor den Toren von Hamburg, aber auch in intellektuell geprägten Nachbarschaften. In einem Mischmasch von Philosophien und unterschiedlichen Weltanschauungen. Gehst du ein paar Häuser weiter hier auf der Stadtkoppel, bist du bei den Buddhisten. Ja, gibt es ein buddhistisches Gebetszentrum. Ja. Und im Gegensatz zu Athen damals, haben wir ein reiches christliches Erbe in unserer Stadt, an das wir anknüpfen. Die vielen Kirchen zeugen davon. Und als Gemeinde, als Kirche sind wir auch Teil von dieser Stadt. Unsere Kinder besuchen die Schulen unserer Stadt. Viele Studenten kommen aufgrund der Leuphana nach Lüneburg. Wir kaufen hier ein, haben zwei Kinos, ein Theater, wo Weltanschauung geprägt wird. Schlagermove gibt es auch, wie wir gehört haben. Ja? Wir haben Zugang zum Internet. Vieles, vieles mehr, was ich jetzt aufzählen könnte. Und genau deshalb ist es ja so interessant zu sehen, wie Paulus genau in so einem Kontext das Evangelium von Jesus Christus verkündet. Wird er einen Zugang zu diesen Menschen finden? Als messianischer Jude in Europa. Für ihn war das eine Grenzübertretung, ja, eine Grenzerweiterung. Gibt es in seiner Ansprache Antworten auf die tiefsten und existenziellen Fragen auch der Griechen? Oder ist das Evangelium doch nur für die Juden, wo eine Gottesahnung da war? Oder redet der verständlich oder redet er wie die Politiker auf der Bundespressekonferenz, wo man anschließend denkt, viel geredet, nichts gesagt? Ja? Also ihr merkt, da ist eine große Relevanz in Apostelgeschichte 17 und mich begeistert dieser Text. Nur drei Punkte. Eine Wertschätzung für die Kultur. Zweiter Punkt, anknüpfen an die Gotteserahnung. Und drittens, einen großen Gott verkünden. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, eine Wertschätzung für die Kultur. Athen war diese bedeutendste Stadt damals. Die Akropolis, dieser Berg mitten in der Stadt mit dieser riesigen Tempelhalle. Die Ruinen kann man bis heute betrachten. Dann diese riesige Athena-Skulptur, deren goldene Lanzenspitze man bis weit ins Land hineinleuchten sah. Ja, überall man sieht sie hier im Hintergrund, ja. Überall in Athen waren Götterdarstellungen und Tempel. Für den ganzen griechischen Götter-Olymp gab es einzelne Altäre. Wenn hier in Vers 17 die Rede ist von dem Marktplatz, zu dem Paulus ging, dann ist Paulus nicht zu Lidl gegangen, ja, oder zum Wochenmarkt. Auf dem Marktplatz von Athen damals war im 5. Jahrhundert vor Christus die Demokratie als Regierungsform entstanden. Und speziell dieser Areopag, von dem hier die Rede ist, das sieht man hier im Vordergrund, war Sitz elementarster philosophischer Schulen der Stoer und der Epikureer. Und auch die werden hier im Text in Vers 18 genannt. Also eine beeindruckende Stadt. Aber es war eben eine Stadt mit noch, damals noch keinem christlichen Zeugnis. Und sollen wir jetzt sagen, lass sie doch in Ruhe? Oder sollen wir da rein, mitten hinein? Es gab eine jüdische Synagoge, aber keiner kannte die Botschaft von Christus. Und wie geht Paulus jetzt vor? Und es ist wichtig, diese Reihenfolge zu sehen. Zum erst einmal lernt er diese Stadt kennen und lieben. Wir lesen, wie er durch diese Stadt geht, um sich diese endlosen heiligen Stätten auch anzusehen. Sicher nicht nur die. Ja? Sicher war er auch beim Döner in der Stadt. Ja? Aber er setzt sich damit auseinander. Dieses Wort betrachten, ja, angesehen hier, wird im Griechischen benutzt, um sich Kunst anzuschauen. Er läuft nicht nur mal vorbei, so eine kurze Bemerkung, so ein Schwachsinn, ja, sondern er schaut sich das wirklich an. Er zeigt Interesse. In seiner Rede später zitiert er zweimal griechische Philosophen. Das heißt, er hat sich mit dieser Kultur auseinandergesetzt. Hat sich eingearbeitet, Anknüpfungspunkte gesucht. Das ist der eine Form von Wertschätzung. Seine zweite Form von Wertschätzung für diese Kultur finden wir in der Dialogform, mit der er mit den Menschen ins Gespräch tritt. Er fängt nicht sofort an zu predigen, sondern er spricht mit den Menschen, zeigt Interesse, führt Dialog, stellt Fragen, ist unterwegs. Das Wort, was Lukas hier benutzt für diskutieren, ist der Fachbegriff dafür, wie Philosophen miteinander um Positionen ringen. Also nicht überheblich so, sondern auf Augenhöhe zuhören und reden. Ja? Und damit macht Paulus etwas, wo wir heute eher in der Gefahr stehen, etwas zu verlernen. Zumindest wenn man den Medienforschern glaubt. Der Trend ist, dass man sich in die eigene Echoblase eher zurückzieht. Man ist nicht bereit, in Dialog zu treten mit Menschen anderer Meinungen oder Weltanschauungen. Die werden klein gemacht. Hält sich lieber in der eigenen Gruppe auf, die genauso denkt. Bestätigt sich selbst, kollektiver Monolog. Die kritische Auseinandersetzung, auch mit anderen Philosophien und Meinungen auszuhalten, wird seltener. Auch in der Familie. Die Spannungen, die es bringt, mit anderen Meinungen an einem Tisch zu sitzen, muss ausgehalten werden, muss gelernt werden, müssen wir neu lernen. Paulus ganz anders, er spricht mit den Menschen, hat keinerlei Angst vor Auseinandersetzungen. Und obwohl, und das dürfen wir nicht vergessen, obwohl er innerlich empört war und empört blieb, das hat er nicht aufgegeben von all diesen Götzenbildern. Paulus hat das gesehen und das hat was mit ihm gemacht. Sicher könnt ihr das nachvollziehen, oder? Du gehst durch die Stadt oder du nimmst etwas wahr in einem Gespräch und du hörst etwas anderer Meinung als du und das macht etwas mit dir. Andere Meinung tickt der, du denkst, wie tickt der überhaupt? Das geht doch überhaupt nicht, wie kann man so drauf sein? Manchmal soll das ja auch in Ehen vorkommen. Aber auch sonst, religiöse Ansichten, politische Ansichten, wie kann man nur für eine Brücke in Neudarschau sein? Oder wie kann man dagegen sein? Also, ich wollte ja jetzt hier nichts polemisieren hier, sondern Spannungen, Dialog. Und dabei scheint etwas mit Paulus zu passieren. Als er ein paar Tage später diese Rede hält, fängt er nicht an, loszuschimpfen. Ihr Athener mit eurer Götzenkultur! Nein, gar nicht, gar nicht. Er sagt, beginnt mit einem Kompliment, ihr Männer von Athen, Sicher würde er heute die Frauen einschließen, ja, muss ich heute auch sagen, Männer und Frauen, das ist ja heute so trendy. Und die anderen auch, muss man ja fast aussagen, müssen wir darüber diskutieren, ob man das so macht. Ja. Ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Das ist ein Lob. Paulus hatte eine fundamental andere Gottesvorstellung als die Griechen, aber er beginnt mit dem, was ihn verbindet und mit einem Lob für diese Kultur. Und ich denke, dass seine Kritik nicht im Gegensatz zu verstehen ist, zu seiner Wertschätzung der Kultur, sondern dass wir das zusammennehmen müssen. Das kriegt unser moderner Toleranzbegriff heute nicht so hin. Aber das ist Ausdruck von Toleranz und Ausdruck von Wertschätzung, wenn wir unsere Meinung sagen. Ausdruck von Wertschätzung, ein Beitrag zu dieser Kultur. Es ist falsch, wenn wir uns Toleranz aufdrücken lassen, als wären wir alle eins. Und meinen wir alles dasselbe. Das kann eher Angst sein, Rückzug oder eine Egalhaltung. Paulus hat diese Kultur genug gewertschätzt und genug geliebt, um wirklich einzusteigen ins Gespräch und seine Kritik verständlich rüberzubringen. Und er hat Athen nicht aufgegeben. Er ist eingestiegen als ein Gegenüber, hat seinen Beitrag zu dieser Kultur geleistet und Kultur geprägt. Und hat sich nicht beeindrucken lassen von irgendwelchen Titeln und Eliten. Und ich denke, nur wenn wir diese beiden Teile zusammennehmen, das Eintauchen und das Hinterfragen, erst dann bekommen wir ein komplettes Bild. Er hat diese Leute genug geliebt, um einzusteigen. Er hat diese Leute genug geliebt, um sich zu empören. Und er hat sie genug geliebt, um auf eine verständliche Sprache mit ihnen zu sprechen. Und das sind drei Anfragen, die das Evangelium an jeden Christen stellt. Liebst du genug? Verstehst du deine Kultur? Und tauchst du ein in die Kultur als ein Gegenüber? Alle drei Dinge sind wichtig. Ein paar Anwendungen dazu. Liebst du deinen Wohnort, wo du Bürger bist? Nur was du liebst, darfst du prägen. Sonst herrschst du. Liebst du deine Kultur, dein Ort genug, um einzusteigen? Kennst du die beste Eisdiele deiner Stadt oder deines Wohnorts? Ja, klar. Ja. Ein gutes Lokal. Nimmst du wahr, was kulturell so läuft? Gehst mal ins Kino oder ins Theater. Nicht um abzutauchen, sondern als Gegenüber wahrzunehmen, was hier eigentlich passiert. Student an der Leuphana. Schätzt die Impulse zur Nachhaltigkeit, aber kannst unterscheiden zwischen Wissenschaft und Weltanschauung, die so im Gewand der Wissenschaft daherkommt und längst den Boden für Wissenschaft verlassen hat. Toll, dass wir das Wort Nachhaltigkeit in unserer Stadt haben. Aber die Nähe zum Übergriff ist sehr nah. Oder auch die Kirchenlandschaft. Ja? Es hat mich sowas von begeistert, als ich im Januar in der LZ lesen konnte, dass Lüneburg über mehr als zwei Jahrhunderte die innovativsten Drucker und Verleger in ganz Europa hatte, wo die Bibel gedruckt wurde. Das ist unsere Stadt. Das ist unser Erbe. Ja? Keiner hat die Bibel in so vielen Varianten gedruckt wie die Sterndrucker unserer Stadt. Herrlich! Das ist ein kulturhistorischer Wert und ein religiöses Erbe. Daran kann ich im Gespräch anknüpfen. Treffe ich einen gebürtigen Lüneburger, der singt, ich bin ein Lüneburger, ja, kann ich im Gespräch anknüpfen und ihn fragen, hattet ihr in eurer Familienerbe auch eine Bibel von den Sterndruckern? Und ich werde die zweite Frage, da warte ich jetzt schon drauf. Hatte sie eine Relevanz? Ja. Die Begeisterung für das Wissen unseres Erbes lässt mich eben nicht vergessen, dass die Bibel in vielen Häusern und Kirchen heute in unserer Zeit keine Rolle spielt. Ich verliere mich nicht in der Begeisterung der Kultur, sondern ich trete ihr gegenüber kritisch und nachfragend als Bürger dieser Stadt. Ja. Aber diese Wertschätzung hilft mir beim Einstieg, überhaupt Einstiege zu finden und bei der Tonlage. Und es scheint mir so, dass wir Christen oft in der Gefahr stehen, auf der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Entweder wir sind super darin, überall mitzuschwimmen, ja, auf jeder Schlagerparty zu Hause, ja, und unseren Glauben eher als Hobby zu pflegen, wenn wir mal Zeit haben, so als ein Add-on vielleicht auch noch. aber keine wirkliche Auswirkung, eher wie so ein Tarnkappenbomber unterwegs, ja? So. Oder wir Christen tendieren zu der anderen Seite, genau eben, ja, zur Totalkritik. Bleiben außen vor, bleiben in unserem Ghetto, nur unter uns, reden schlecht über die anderen, ohne Begegnung. Aber Paulus und auch Jesus zeigen, dass es zum Kontakt kommen muss. Wie man in der Kultur lebt, konstruktiv, Teil zu sein am gesellschaftlichen Leben. Ein echter Lüneburger, aber am Sonntag im Gottesdienst mit echter Anbetung und dem Hören auf das Wort Gottes. Mit einem klaren Standing. Mittendrin in deiner Nachbarschaft oder Schule, aber dann auch mit persönlichen Begegnungen in der stillen Zeit, im Bibellesen, Gebet, Anbetung. Aktiver Unternehmer oder Lehrer, aber mit einer Liebe und Lehre für Christus und Leidenschaft für Christus, die sich im Alltag zeigt. Solche überraschenden Kombinationen. Ja? Befreundet mit Menschen unserer Stadt, aber die Gebote nicht verleugnend. Und es gibt Spannung. Und die Frage, die sich in der Anwendung dann stellt, hast du überhaupt Freunde, die anders denken und glauben als du selbst? Bist du so mittendrin und eingebunden, dass du das Leben teilst mit Menschen, die nicht nur aus dem Gemeindekontext kommen? Da wird die Sache praktisch. Das ist die Nagelprobe, wirklich Anteil zu nehmen an den Menschen dieser Stadt. Und das ist bereichernd für beide Seiten. Das fand ich so schön eben im Zeugnis. Es ist bereichernd für beide Seiten. Wir müssen da nicht von oben kommen. Wir können viel lernen von jedem Menschen, der in unserer Stadt lebt. Und eben dann, wenn sich die Möglichkeit bietet, auch zu meinem Glauben zu stehen. Echte Wertschätzung bedeutet eben nicht, das Herz zu verschließen, wenn es heiß wird. Und die Klappe zu halten, das ist Angst. Das ist keine Wertschätzung für dein Gegenüber. Wenn du morgen früh ein Beispiel, du wirst morgen früh gefragt auf der Arbeit, und was hast du gestern gemacht? Oder du fragst und hoffst auf die Rückfrage. Und dann wirst du nicht sagen, das Mittagessen war lecker. Sondern ich war in einem Gottesdienst und habe darüber nachgedacht, wie man seinen Glauben teilt. Dabei habe ich gemerkt, ich weiß gar nicht, was du eigentlich glaubst. Wäre doch mal was. Das ist wahrscheinlich zu konfrontativ. Ich rede ja auch als ein Konfrontationstyp. Wenn du einen anderen Stil hast, bitte jetzt nicht alles vereinnahmen lassen, durch deine Brille hören, was geht. Der Punkt ist, müsst ihr übersetzen, ja? Der Moment kommt, wo es persönlich wird, wo auch Einladungen ausgesprochen werden, wie hier im Text. Wir würden gerne mehr davon wissen. Wir würden gerne mehr davon wissen. Dieser Punkt kommt aber nur, wenn du Sprache hast. Wenn du keine Sprache hast für deinen Glauben, nur vorlebst, wird man nicht fragen. Wird man nicht fragen. Ohne Sprache gibt es keine Rückfrage. Erzähl doch mal. Und dann so gut, wie du kannst, mit den Worten, die du gebrauchst, zu erzählen, was dir wichtig ist. Solche Areopag-Momente in einer Freundschaft, die wir dann nutzen können. Und dieser Text ist eine Erinnerung daran. Nutze sie. Zweiter Punkt. Anknüpfen an die Gottesahnung im Menschen. Vers 23 bekommen wir jetzt ganz interessante Informationen. Da bezieht sich Paulus auf ein spannendes Phänomen, was er dort in dieser Stadt gesehen hat. Er sagt dort, ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Jetzt können wir fragen, warum hatten die Athener so einen Altar? Da haben sie so viele und einen noch für den unbekannten Gott. Ja? Die Griechen damals hatten einen sehr klar definierten Götterhimmel. Für alle möglichen Zwecke haben sie sich ihre Götter gemacht. Jeder Gott war ihnen auch bekannt. Und dann haben sie diesen extra Altar für einen unbekannten Gott. Und was Paulus im Prinzip mit diesem Altar erkennt, ist, dieser Altar ist ein Zeichen dafür, dass ihr längst wisst, dass es da noch anderes gibt, neben dem, was er längst tut. Er hat keine Ehrfurcht vor all diesen Göttern. Ich habe da auch noch einen. Nee, ich verkündige euch den the one and only. Ja, den, von dem ihr wisst. es gibt einen anderen Gott. Ein Zeichen dafür, dieser Altar war ein Zeichen dafür, dass es in jeder Kultur und in jeder Religion eine Ahnung gibt, dass es mehr gibt. Und dass Menschen ohne Jesus keine Heilsgewissheit haben. Das ist der Unterschied zwischen allen Religionen und dem Evangelium. Weißt du, dass du weißt, dass du gerettet bist, dass du sicher bist? Hast du Frieden mit Gott? Das ist die spannende Frage. Ist deine Religion genug? Hast du genug gebetet? Genug getan, was deine Religion fordert? Ist es genug? Allein der Impuls für so einen Altar in so einer Stadt mit so vielen Altären zeigt diese Sehnsucht nach mehr, der in allen Religionen gleich ist. Und dann sagt Paulus, und diesen Gott, den ihr ahnt, den verkündige ich euch. Und der Punkt für, wenn wir den Glauben teilen wollen, ist, das mal wahrzunehmen. Das mal zu glauben und das mal wahrzunehmen. Ich begegne keinem Menschen, in dem Gott nicht eine Ahnung gelegt hat, dass es ihn gibt. Es ist sein Job, das zu tun, nicht meiner. Und er ist gut da drin. Er ist gut da drin. Dieses Zeichen einer noch ungestillten Gottessehnsucht. Ja. Wir spüren, ahnen manchmal, wissen wir es vielleicht schon, dass es doch noch etwas Größeres gibt. Ihr Lieben, ohne diese Ahnung wäre keiner von uns zum Glauben gekommen. Wetten? Das haben wir selbst. So bin ich zum Glauben gekommen. Es gab eine Ahnung, da ist noch mehr, obwohl ich christlich aufgewachsen bin. Wir sehen die Sterne und ahnen, dass es noch ein göttliches Gegenüber geben muss. Irgendwas Größeres. Wir fragen nach Sinn, nach Bedeutung, nach Ewigkeit, nach Schutz. Ein paar Beispiele für wie das heute sich ausdrückt. Zwei Beispiele dafür. Leonard Bernstein, einer meiner Lieblingsdirigenten, er beschreibt so einen modernen Altar quasi so. Er schreibt, wenn das Gefühl entsteht, dass jeder Ton, der auf den Vorangegangenen folgt, der einzig mögliche Ton ist, der berechtigterweise an dieser Stelle stehen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie Beethoven hören. Dieser Junge hat das Zeug des Himmels. Jetzt kommt's. Dieser Junge hat das Zeug des Himmels. Die Kraft, die einen am Ende spüren lässt, etwas stimmt mit dieser Welt. Es gibt etwas, das alles durchfließt, das seinen eigenen Gesetzen treu folgt. Etwas, dem wir vertrauen können, das uns niemals enttäuschen wird. Und ich würde Bernstein fragen, wenn ich ihm begegnen würde und er noch leben würde. Und was denkst du, wer ist das? Und wo findest du das? Beethoven ist es nicht. Ja. Nach meinem Wissen war Bernstein kein Christ, aber für ihn war diese Musik Beethovens, speziell die 9. Sinfonie, so eine Art Altar, an dem ein Ort, in dem sich für ihn eine Ahnung göttlicher Realität entfaltet hat. Vielleicht hast du keinen Zugang zu dieser Musik. Das war Bernsteins Sehnsucht. Wo ist deine Sehnsucht oder die Sehnsucht deines Freundes? Wenn du noch kein Christ bist, auch an dem Bildschirm, ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr zuschaut. Ja? Kennst du solche Momente von Sehnsucht? Noch ein anderes Beispiel, aus meinem Alltag eher. Ute und ich nehmen regelmäßig amerikanische Gaststudenten bei uns auf von der Leuphana. Alle 4 Monate kommen sie neu und der Herr gibt sie in unsere Hand. Ja? Und regelmäßig kommen wir mit ihnen ins Gespräch. Einer fragte mich mal, als ich ihn fragte, ob er schon mal gebetet hat. Ja? Wir beten dann am Tisch. Natürlich beten wir in unserem Haus an unserem Tisch und die Amerikaner müssen das aushalten. Ja? Hast du auch schon mal gebetet? Und dann erzählt er mir seine Geschichte, wie er bei seiner Diplomarbeit da irgendwie so eine Angst hatte, dass er das alles nicht mehr allein geschafft hat. Und da hat er gebetet, aber er bezeichnet sich selbst als Agnostiker. Da ist mein Einstieg, da habe ich ihn, in diesem Widerspruch. Du weißt es nicht und machst es trotzdem, das ist ja unlogisch. Darf ich dir ein bisschen weiterhelfen? Ja. Und dann sagt er, der Agnostiker, in der Situation habe ich mal gebetet und dann hatte ich das Gefühl, dass Gott mir wirklich geholfen hat und mich gestützt hat. Voll krass, ey. Kennst du die Gottesahnungen deiner Freunde? Rechnest du damit oder denkst du, die sind alles sowas von verbohrt? du musst dir schon ein bisschen Liebesmühe machen, sie rauszukitzeln. Die liegen nicht oben auf.
Ich habe da so eine Gottesahnung, du gehst doch immer zur Kirche, kannst du mir mal helfen.
Nee, so kommt das nicht. Ja? Wir teilen unseren Glauben in der Grundüberzeugung, die Paulus auch in Römer 1 ausführt, dass jeder Mensch von dem lebendigen Gott längst in seinem Herzen weiß. Das Evangelium ist nicht das Problem für die Menschen, wie die Welt da draußen uns sagen will. Das Evangelium ist die Lösung für das Problem dieses Menschen. Ja? Jeder Agnostiker hat im tiefen Inneren eine andere Überzeugung als seine Agnostik. Ja? Und wenn wir von dieser Grundannahme der Offenbarung Gottes ausgehen, können wir so lange fragen und so lange suchen, bis deutlich wird, wie er sich widerspricht. Ja, dass der Widerspruch offenbar wird, da setzt das Evangelium an. Ihr Lieben, es ist unsere Grundüberzeugung, das ist ein ganz wichtiger Satz, wenn wir das Evangelium bezeugen, dass Gott nicht nur das Evangelium in Jesus Christus vorbereitet hat, die beste Nachricht für diese Welt, sondern dass er auch die Welt für das Evangelium vorbereitet. Da setzen wir an. So bin ich zum Glauben gekommen. So ist deine Geschichte, die wir heute Morgen gehört haben. Und die können wir nachvollziehen. Wie ist Gott bei dir angekommen? Oder wie ist er gerade auf dem Weg, wenn du da bist und Jesus noch nicht kennst? Er ist gerade auf dem Weg zu dir. Ja. Wenn wir Menschen dabei unterstützen wollen, Gott persönlich kennenzulernen, sollten wir danach Ausschau halten. Wo fragt er? In einer schwierigen Situation oder in Krankheiten oder es gibt diese Momente, wo ist Gott längst am Werk? Wir können das auch ins Gespräch bringen. Hast du auch manchmal eine Ahnung von Gott? Du betest morgen am Tisch in der Mensa, ganz demonstrativ, wenn du mutig bist, kannst du von mir aus auch laut beten, habe ich gar keine Mühe mit, sagst Amen. Du solltest dir nur überlegen, warum du betest. Denn dann kommt die Frage, warum machst du das? Hat's geholfen? Bist du jetzt sprachfähig? Kannst du sagen, warum du am Tisch mit Jesus redest? Wird das Essen dadurch besser? Oder hat man es dir beigebracht? Oder fühlst du dich dann besser? Oder warum machst du das? Und dir Sprache finden für das, was du tust. Auch Sprache finden, warum gehst du zum Gottesdienst? Kannst du hier Worte finden? Ja? Das tut mir sowas von gut. Wenn ich da hingehe, dann erlebe ich Frieden. Als ich heute Morgen mit meinen Geschwistern gebetet habe, hatte ich ein Gefühl von Heimat. Und ich wusste, Gott macht das. Und Ängste fliehen. Und deshalb mache ich das. Und willst du das auch? Ich merke doch auch, du hast Ängste. Darf ich für dich beten? Und verstehe, so ganz natürlich bei uns anfangen. Nichts aufgesetzt. Jetzt werden wir mal religiös. Und dann komme ich zum dritten Punkt, zum letzten Punkt. Ein großer Gott. Wie macht Paulus jetzt diesen unbekannten Gott, diesen Interessierten, bekannt? Und wir sehen, dass er einen unbeschreiblich großen Gott beschreibt. Vers 24. Er ist der Gott. Wer ist der Gott? Hier musst du Worte finden, wenn du über Gott redest. Wer ist dein Gott? Er ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Ich glaube an den einen. Haben wir eben gesungen, den Schöpfer. Ja? Er ist der Ursprung von allem, der erste Beweggrund, das, was am Anfang war, bevor irgendwas war. Und dann sagt Paulus, als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht daran auf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden. Die haben ihm Speiseopfer den Göttern gebracht. Ist nicht, versteht ihr, im Glauben, Gott muss Essen gebracht bekommen, ja? Er ist nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Also ein Gott, der unendlich selbstständig ist, unabhängig ist, der nicht uns braucht, sondern wir brauchen ihn. Religion ist nicht dafür da, damit es Gott besser geht. Glaube ist dafür da, dass es uns besser geht. Für jedes Volk, schau mal, so relevante Texte, für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Hochrelevant in unserer Zeit, oder? Also auch ein Gott, der den Völkern in den Klimakatastrophen und Epidemien unserer Zeit beistehen wird. Amen? Und die Welt wartet darauf. Und das ist das, was unser Beitrag zu leisten ist. Und nicht nur zu glauben, wir können eine schöne neue Welt machen. Oder in den Ängsten uns verlieren. Das heißt nicht, dass wir keinen Beitrag auch zur Rettung der Welt leisten können. Aber diese Hoffnung, die sollen wir nicht für uns behalten. Und es ist so erstaunlich, dass Paulus das so auf diese Art und Weise macht. Meine Angst ist, dass wir Evangelikalen eher einen therapeutischen, kleinen Helfergott anbieten. Ein Gott, der als Dienstleister erscheint, der dann da ist, wenn ich ein Problem oder eine Not zu lösen habe. Und ehrlich gesagt, das ist die Art von Gott, die den Griechen viel geläufiger war. Für jede Not ein Gott, aber ohne Anspruch, den ich raushole aus der Schatulle, wenn ich ihn brauche und dann wieder dicht mache, wenn die Not vorbei ist. So, kein Anspruch. Aber Paulus spricht von einem wirklich anderen Gott, der nicht nur für uns existiert, sondern für den wir existieren. Denn keine unserer Planung für ein schönes Leben hineinpasst, sondern der auch Sprengkraft hat und der will, dass du für ihn lebst. Ein Gott, der nicht nur ins Blickfeld kommt, wenn irgendetwas nicht so toll ist für dich, sondern dem dein Leben gehört. Wegen dem wir überhaupt erst existieren. Für ihn sind wir geschaffen. Und die Frage, die sich für uns stellt, ist, an welchen Gott glaubst du eigentlich? Wer ist dein Gott? Welchen Gott bezeugst du von daher? Reden wir von dem allmächtigen Schöpfer, der nicht in unsere Box kommt, sondern dem wir unser Leben verdanken? Oder von einem kleinen, mickrigen Gott, einem Dienstleister, wenn wir ihn mal nötig haben? Der Gedanke, der dahinter steht, ist der, wenn ich ein relativ gutes Leben führe, wenn ich meinen Teil richtig mache, dann schuldet mir Gott etwas. Und wenn er dann nicht in meinem Sinne handelt, dann bin ich sauer. Und ich habe auch ein Recht dazu, weil ich habe meinen Beitrag geleistet und er nicht. Das ist unfair. Und solange Gott sich dafür einsetzt, dass es mir gut geht, okay, solange ist Gott gut. Und solange gehe ich auch in die Kirche. Solange lohnt es sich zu beten und all diese Dinge. Aber wenn nicht, dann bin ich weg. Wozu das Ganze mit Gott bringt ja doch nichts. Mir, meiner, mir, mich. Das ist kein allmächtiger Gott, keiner, dem ich mein Leben verdanke und deswegen gehorsam und Nachfolge schuldig bin, weil er Gott ist. Einfach deswegen, weil er Gott ist und mein Schöpfer und einen Anspruch hat auf mein Leben. Und was Paulus verkündet, ist ein Gott, was wir bis heute brauchen, ist ein Gott, der bleibt und der größer ist als meine Box. Der da ist, auch wenn die Dinge nicht funktionieren. Ein Gott, der groß genug ist, dass ich ihm gehorchen kann und dessen Willen ich mich ergeben kann, selbst wenn nicht alles nach meinem Willen läuft und wenn ich den Eindruck habe, diese Welt läuft wirklich aus dem Ruder. Und dass ich mich dann nicht an die Instanz Gottes setze und meine, ich könnte das alles retten und mich in dieser Angst verliere. Ein Beispiel dafür ist Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Als Bonhoeffer ab April 1943 im Gefängnis in Tegel saß, hatte er in seinem ersten Jahr dort noch sehr viel Hoffnung, wieder freizukommen. Es war noch nicht bekannt, dass er an der Widerstandsbewegung beteiligt gewesen war. Und deswegen waren seine Briefe 1943 noch voll mit Hoffnung und mit Gebeten auf baldige Freilassung. Er freute sich auf seine Hochzeit und das Wiedersehen mit seiner Verlobten. Als er dann 1944 nach dem Anschlag von Stauffenberg eine große Untersuchung dieser Widerstandsbewegung einsetzte, war ziemlich schnell klar, diese Hoffnung wird es nicht geben, wird nicht erfüllt werden. Hoffnung auf Freiheit. Und all diese Gebete sind offensichtlich nicht erhört worden. Ende 1944 gab es keine Hoffnung mehr auf Freilassung und Wiedersehen mit seiner Verlobten. Er hatte gebetet und gebetet, gebetet und gehofft. Und alle Gebete waren scheinbar nicht erhört. Es ist sogar schlimmer geworden. Und vielleicht kennst du das im übertragenen Sinn aus deinem eigenen Leben. Du betest und betest und hoffst und statt einer Lösung von Problemen wird es schlimmer. Und die Frage ist, was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Glauben? Bei deinen Fragen im Job oder in deiner Ehe, Krankheiten, löst es den Glauben auf? Ihr Lieben, wenn sich dann unser Glaube auflöst, dann ruht er nicht in einem großen, allmächtigen Gott. Sondern in unseren Vorstellungen davon, was Glück bedeutet und was er zu tun hat. Und was Gott in unserem Leben zu tun hat. Und wenn er der allmächtige Gott ist, dann hat er unsere Treue verdient, egal was passiert. Egal was passiert. Dann hat er mein Gehorsam und mein Vertrauen verdient. Und wirklich Ruhe zu finden für meine Seele, finde ich nur in ihm. In diesem Anker meiner Seele. Diese Hoffnung für die größer ist als alles, was ich projizieren kann. Es gibt dieses wunderbare Zitat hier, guckt mal. Wenn Gott klein genug wäre, um ihn zu verstehen, dann wäre er nicht groß genug, um unsere Anbetung zu verdienen. Das sagt sich einfach. Ja. Schaut, Bonhoeffer schreibt, gerade in der Zeit, wo die Hoffnung auf eine Gebetserhörung wirklich verschwunden ist, Weihnachten 1944, wo er dem Tod ins Auge sieht, dieses wunderbare Lied, was wir bis heute kennen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und dann heißt es weiter, und willst du uns dann, und wenn du uns den schweren Kelch, den bitteren schenken willst, gefüllt mit Leid bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. So oder so, Gott ist gut, Gott ist allmächtig und Gott ist jetzt hier bei mir. Und ich werde ihn anbeten und ich werde meine Knie vor niemand anderem beugen. Und er allein ist, er gibt mir das Heil, für das er uns berufen hat. Es gibt keinen anderen. In dem Moment, wo Bonhoeffers Gebete nicht beantwortet werden, hat er nicht gesagt, so ein Unsinn mit diesem Gott. Ich bin raus. Sondern hat gesagt, du bist mein Gott und ich folge dir. Und die Frage ist, an was für einen Gott glaubst du? Oder wenn du noch kein Christ bist, welchen Gott möchtest du? Möchtest du den Gott für deine Box? Oder öffnest du deine Hände und sagst, ich möchte dich kennenlernen. Ich weiß, das übersteigt meinen Verstand, das ist tricky, aber ich möchte dich kennenlernen. Ich könnte eher kommen, ihr Musiker. Und wirklich bewegen für diesen großen Gott, und das bringt Paulus auch noch, dass wir verstehen, was Paulus dann noch anfügt, neben dem Allmächtigen, ist, dass dieser riesige und allmächtige und unbestechliche Gott doch wenigstens in einer Hinsicht verlässlich ist, nämlich, dass er Gemeinschaft mit uns haben will, jetzt. Dass er, der Große, sich nicht ausruht auf sein Großsein, sondern dass er klein wird und in unser Leben kommt und in so eine neue Woche. Und das wollen wir singen zusammen. Und das ist ein völlig überraschender und neuer Aspekt für die Griechen. Auf der einen Seite so groß und auf der anderen Seite so nah. Und es ist seine Sehnsucht noch mehr, mit uns Gemeinschaft zu haben, als von uns mit ihm. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist das nächste Lied oder auch am Ende der Segnungsdienst eine Möglichkeit, heute einen kleinen Schritt an ich springe zu machen. Ich öffne mein Herz, so wie Birgit bezeugt hat. Ich lasse meine Sachverhalte, ich parke die für einen Moment und ich will einen Anfang machen. Vielleicht hast du Fragen, das interessiert uns. Dann lade ich dich ein, komm zum Alpha-Kurs. Das ist der Ort für Fragen. Vielleicht kannst du nicht so lange warten. Draußen im Bistro gibt es auch Fragen. Vielleicht lebst du mit diesem Herrn und du stehst in echten Herausforderungen. Vielleicht bist du auch angefochten, weil du deinen Glauben bezeugt hast. Dann lass für dich beten. Bleib nicht allein damit. Unser Gott ist stärker. Wir wollen als Antwort dieses Lied zusammen mit unserem Lobpreisteam singen. Vielleicht können wir dazu aufstehen.